Ich würde sagen, Bräunungstyp ist das erste Stichwort. Gehen wir gleich rein in unsere Schlagzeilen. Die FPÖ ist wieder da.
Oh.
Wie können die Menschen so blöd sein und sich nicht überlegen, was sie tun? Die sind wirklich zu prügeln, diese Menschen.
Oh la la.
No matter how you rise, stay grounded. Das ist eine sehr profunde Analyse gewesen.
Faktencheck ist ganz wichtig, ja.
Also da kannst du jetzt echt nicht wirklich was dagegen sagen.
Da bin ich ein bisschen eigen.
Ich weiß.
Aha.
Bemerkenswert. Servus, Thomas. Und ein herzliches Servus, liebe zuhörende Person. Bei Maurernschick, dem satirischen Nachrichtenpodcast der Kleinen Zeitung. Mir gegenüber ein Thomas Maurer mit blank polierten Zähnen, braun gebrannter Haut. Es ist einfach wirklich ein Sommerlook, den du heute trägst.
Ja, das mit der Haut geht bei mir sehr rasch. Allerdings, ich war tatsächlich ein paar Tage in Italien. Aber in Wirklichkeit gehöre ich zu diesem Bräunungstyp. Also wenn ich ein 60er bin, durch ein 100er, ein 60er kriege ich auch schon vor.
Bemerkenswert. Ich würde sagen, Bräunungstyp ist das erste Stichwort. Gehen wir gleich rein in unsere Schlagzeilen.
Na, endlich eine Nachricht mit einer Frau. Aber was für eine?
Die FPÖ ist wieder da und eigentlich ist sie auch so, wie man sie kennt und manche Leute sie auch lieben. Denn sie spricht sich gegen eine Straßenbenennung für die Villacher Schauspielerin Heidelinde Weiß aus. Nicht etwa, weil es dieser an Prominenz mangle, die Frau ist ja bereits verstorben, aber sie war zum Beispiel in der Schwarzwaldklinik zu sehen, sondern weil sie sich gegen Corona-Demonstranten wandte. Und damit man gleich das richtige Zitat hat, dass da quasi das Corpus Delicti ist, habe ich mich auf dem Express mit Doppel-X umgeschaut, weil...
Gottes Willen.
Ja, okay. Wo, wenn nicht dort, bekommt man wirklich die unmittelbar, wirklich in voller Bandbreite dargebotene, inkriminierte Passage geboten. Es handelt sich nämlich um eine Äußerung, die Frau Weiß in der WDR-Sendung Kölner Treff gemacht hat. Dort machte sie ihren Unmut gegenüber Impfgegnern Luft und sagte, wie können die Menschen so blöd sein und sich nicht überlegen, was sie tun? Die gehen auf die Straße und demonstrieren gegen die Impfung. Die sind wirklich zu prügeln, diese Menschen. Und die FPÖ Villach sagt jetzt, nein, wir stimmen dagegen, eine Straße nach einer Person zu benennen, die der Ansicht ist, Demonstranten gehören geprügelt. Magst du schon was sagen oder soll ich noch auf eine kleine ich möchte noch auf eine kleine, feine, semantische Sache hinweisen. Sie hat ja nicht gesagt, ich würde sie prügeln, sondern die sind zu prügeln. Also du merkst du schon einmal, die Frau hat eigentlich doch keine Theaterkarriere gemacht, hat offenbar ein bisschen eine Zeit lang zumindest so etwas wie einen Hofstaat unter sich gehabt oder Regieassistenz und hat denen gesagt, so, geht's dahin und prügelt's den Klaus-Jürgen Wusso oder ja, wen auch sonst.
Ja, ja. Ne? Also man kennt es, glaube ich, auch von Alleinherrschern, dass es man dann sagt, die sind zu prügeln oder zu Staatsfeinden oder sowas zu erklären. Na, das ist da zweifellos kein besonders geglücktes Zitat, das muss man schon sagen. Das sollte einem, vor allem wenn eine Kamera auf einen gerichtet ist, auch nicht salopp entschlüpfen. Ich möchte kurz zum Thema Express noch sagen, Robert Palfrader pflegt in solchen Fällen immer zu sagen, stop making stupid people famous. Also man kann gewisse Nachrichtenquellen auch anonymisieren. Aber gut, ja, ich muss gestehen, dass mir auch das künstlerische Wirken Heidelinde Weißens weitgehend fremd ist, weil die Schwarzwaldklinik, also über die Schwarzwaldklinik weiß ich nur, dass ich irgendwann einmal beim Friseur gelesen habe, Gabi Dohm lebt mit zwei Männern. Ich glaube, die lebt da nicht mehr. Also wahrscheinlich auch nicht. Also wenn doch, dann weiß ich nicht, ob noch mit zwei Männern. Das fand ich damals ganz bemerkenswert, wenn man gedacht hat, not die wirkt so hausbocken, aber oh la la. Aber damit erschöpft sich tatsächlich meine Kenntnis der Schwarzwaldklinik.
Ja, ich gestehe, ich war da einfach die Gnade der späten Geburt, dass mir das entgangen ist. Was soll ich dazu sagen? Weißt du sicher, aber, und das war eigentlich mein ganzer Aufbau nur zu einem Link, den ich Ihnen in die Shownotes stellen will, weil Sie sich mit der Corona-Aufarbeitung der Kleinen Zeitung befassen wollen. Und wir haben da tatsächlich von der FH Graz, von den Publizistik- bzw. Medienstudierenden uns unsere eigene Zeitung, unser eigenes Wirken in der Corona-Zeit auf den Prüfstand stellen lassen. Was Sie sich damit beschäftigen wollen, schauen Sie in die Shownotes rein. Es gibt einen Podcast, es gibt ein umfassendes Video dazu. Wir probieren Asche auf unser Haupt zu streuen, haben es aber ehrlicherweise nicht notwendig, weil wir doch auch zu jenen Medien waren, die sehr differenziert auch Kritik geübt haben. Natürlich zu Beginn, wo niemand wusste, was hat es eigentlich mit Corona-Aufsicht, waren wir vielleicht jetzt nicht gerade an der vordersten Front, da wäre es vermutlich auch Leugnerei gewesen und so. Aber ein sehr eingehendes Stück, das sich eigentlich auch die Politik irgendwann mal zumuten sollte, dass man sich überlegt, hat man richtig agiert, wo hat man falsch agiert? Ja, zum Teil bei der COVAG weiß man ja, da ist ein bisschen was schiefgegangen.
Die COFAG war aber, glaube ich, schon dazu konstruiert, in dem Sinne ein bisschen schief zu gehen. Also einen GmbH-Mantel zu kaufen, um hoheitliche Tätigkeiten auszulagern, das muss da mal einfallen. Und das, der einzige Zweck war natürlich, dass keiner reinschauen kann und jetzt wird doch einer geschaut. Und es sind ja, glaube ich, sehr viele Akten noch nicht bearbeitet, weil sehr viele angefallen sind. Aber egal, was machen wir jetzt mit der Heidelinde Weiß?
Die bekommt eine Straße und sie bekommt eine Straße, weil der restliche Villacher Gemeinde hat gesagt, no, sorry, wir haben ehemalige Nazis, die haben noch immer ihre Straße. Die bekamen dann ein Zusatzschild, was denn als problematisch an diesen Personen gewesen war in deren Lebenszyklus, aber auch, was unter Anführungszeichen zuvor ihre Verdienste waren, dass man irgendwie auf den Gedanken gekommen ist, ihnen überhaupt einen Straßennamen zu Ehre werden zu lassen. Boah, der Satz war lang. Aber man sucht jetzt eben noch nach einer Straße, weil sie soll nicht zu klein sein, sie soll nicht zu groß sein, sie soll irgendwie passend sein. Vermutlich wird es jetzt nicht unbedingt der Weg sein, wohin vielleicht die Demonstrantinnen und Demonstranten durch die Stadt spaziert sind. Also da arbeitet man sich noch einmal vor.
Vielleicht gibt es irgendwo eine schöne Klinik von Bäumen umgeben, wo der Weg hinführt.
Ja, die Klinik im Warmbad vielleicht, das wäre durchaus reizvoll, ja, vorbei am Freimaurertempel, aber das führt uns dann zu einem anderen Thema.
Ja, also, aber das, weil jetzt ausgleichend gleich eine Straße nach Herbert Kickl benennen hat, weil bei Leben, man macht es ja normal nicht mit Lebenden. Ne? Aber ich glaube, es gibt ein paar verstorbene Corona-Leugner, vielleicht kann man da eine Ersatzperson aus der Trommel ziehen.
Oh my goodness.
Großbritannien hat einen neuen Premierminister. Dank des, würde ich jetzt mal sagen, mir nicht ganz gefallenden Mehrheitswahlrecht geht das ja immer relativ schnell in Großbritannien, dass man dann auch nach einer Wahl zu einer Regierung kommt, weil Sie wissen das System, the winner takes it all heißt es mehr oder weniger. Und so heißt jetzt Keir Starmer der neue Premierminister. Die abgewählten Konservativen, allen voran Premier Rishi Sunak, haben jetzt noch die letzten verbliebenen Plätze im House of Parliament eingenommen. Und Rishi Sunak hatte da eine sehr interessante erste Rede gehalten. Du hast sie mir geschickt, so nach dem Motto, schau dir an, was das für eine beeindruckende Rede ist im Sinne der Demokratie. Und ich muss jetzt echt einmal ganz kurz ausholen. Ich habe, glaube ich, im letzten Podcast oder im vorletzten Podcast mir ein bisschen darüber beschwert, dass es eine Gruppe ehemaliger sozialdemokratischer Regierungschefs gibt, die sich rund um Tony Blair geschart haben und durch die Lande tingeln und erzählen, was sie denn nicht alles hätten machen sollen, müssten. Sanna Marin, Matteo Renzi, natürlich Tony Blair himself, allen voran, die da erzählen, wie Politik funktionieren sollte, obwohl sie selber nicht gemacht haben. Und da muss ich jetzt diesen Grant, den ich damals rausposaunt habe, jetzt auch in Richtung der Konservativen rausposaunen, ja. Weil was Rishi Sunak da aufhört, einen enormous amount of shit, kann man jetzt ehrlich nur sagen, im schönsten britischen Parlamentarier-Englisch, weil das geht doch wirklich auf keine Kuhhaut, was der dort erzählt, an Betracht dessen, was er davor gemacht hat. Er hat das Land wirtschaftlich an die Wand gefahren, hat eine Wirtschaftspolitik gemacht, die wirklich fern von allen Dingen waren. Man wollte Menschen im Grunde wie vakuumiertes Frachtgut nach Ruanda schicken, wurscht, woher es kommen sind. Und jetzt stellt er sich da hin und er sagt dann Sachen, no matter how you rise, stay grounded.
Ja, das, ich meinte ja auch nicht, dass es so, sozusagen ein beeindruckendes philosophisch-staatsmännisches Dokument ist. Ich fand bemerkenswert, dass der Herr Sunak, wo man sagen muss, er war ja nicht allein, es waren die konservativen Regierungen vor ihm, haben, glaube ich, in etwa das Äquivalent mehrerer schwerer Blizzardschäden, Ernteausfälle und ähnlicher Katastrophen über das Land gebracht. Aber er hat da schon auf einem soliden Sockel aufbauen können. Ich meine, Liz Truss, was mir von der wirklich immer in Erinnerung bleiben wird, war diese Salat-Challenge.
Ja, hast du die mitgekriegt? Natürlich.
Ob ein Kopf grüner Salat länger sich hält als Liz Truss und der Salat hat gewonnen. Wobei Liz Truss tatsächlich auch für Tory-Verhältnisse schon eine besondere Nummer war. Aber auch, mir ist eher aufgefallen, dass der Herr Sunak seit seiner Regentschaft eigentlich nicht gerade ein großer Redner oder lockerer Rhetoriker oder sonst irgendwas war, sondern gelegentlich so in seinem Missgeschick zu artikulieren, was er will, ein bisschen an unseren Bundeskanzler erinnert hat. Aber kaum ist er aus dem Amt, ist ja locker, gelöst. Ich meine, die Rede wird ja geschrieben haben, aber die appelliert an die britischen Tugenden von Fair Play und er gratuliert allen seiner Nachfolgern und würdigt oppositionelle Politiker und so. Und dabei aber von einer entspannten, gut Gelauntheit, dass du den Eindruck hast, dem könntest du jetzt auch eine Late Show anvertrauen. Also er braucht kein Einkommen, er ist glücklicherweise Milliardär. Das trägt vielleicht mit dazu bei, dass man recht entspannt reagiert, weil man gerade einen einträglichen Job mit dem des englischen Premiers verloren hat. Aber ich fand psychologisch interessant, dass jemand, der ganz offensichtlich unbedingt Premier werden wollte, weil sonst war er es nicht geworden, dann offenbar sich gedacht hat, aha, das wollte ich, Trottel, und jetzt einfach wirklich in Lockerheit erblüht, nachdem man den Schatz wieder beim anderen umgehängt hat.
Ja, Großbritannien geht es jetzt jedenfalls schon merklich besser, würde ich einfach mal behaupten. Harry Kane hat getroffen, sie stehen. Zeitpunkt der Aufnahme ist jetzt Donnerstagvormittag, Donnerstagnachmittag sogar schon, du hast länger gebraucht mit dem Zahnarzt. Sie stehen im EM-Finale, also es kann noch mehr aufwärts gehen mit diesem Land. Es wird wieder fantastisch.
Ja, ob der Fußball wirklich heimkehrt, werden wir sehen, aber da ist diese Sendung schon on air.
Auch in Frankreich wurde gewählt und so sehr sich der Rest von Europa in den vergangenen 14 Tagen, einen Monat vor Marine Le Pen gefürchtet hat, so sehr hat man jetzt Angst vor dem 72-jährigen Jean-Luc Mélenchon. Denn dieser Mann stellt Forderungen auf, die ja, gehen bei vielen konservativen Menschen quer durch Europa, aber auch bei vielen, würden wir jetzt mal sagen, liberalen oder sehr auf leistungsorientierten Politikerinnen und Politikern und auch Medienrezipientinnen ein bisschen nicht ganz rein. Er will zum Beispiel einen höheren Mindestlohn, eine 32-Stunden-Woche. Er will einen vollen Lohnausgleich und eine sechste Urlaubswoche. Er will die private Gesundheitsversicherung auflösen und das quasi in die staatliche Krankenversicherung integrieren. Und er will, wo jetzt sagen kann eigentlich niemand, der vernunftgetrieben ist, was dagegen haben. Er will die Obdachlosigkeit zur Gänze beseitigen. Also da kann es jetzt echt nicht wirklich was dagegen sagen. Und dann will er auch noch große Energie- und Transportunternehmen verstaatlichen. Und, damit wir noch eins draufsetzen können, die Pensionsreform, die Präsident Emmanuel Macron angestoßen hat, wieder zurücknehmen und das Pensionsantrittsalter wieder auf 60 Jahre zurücksetzen. Klingt alles irgendwie spannend. Er setzt dann noch eins drauf und sagt, ja, übrigens, die Steuern auf die größten Einkommen und Vermögen gehören auf 90% erhöht. Was sagst denn du dazu? Weil ich vermute jetzt einmal bei den höchsten Einkommen, das wird die nicht betreffen als Künstler. Das mit dem Pensionsantrittsalter wird die auch nicht unbedingt betreffen als Künstler. Die 32-Stunden-Woche, da wirst du vermutlich herzlich lachen drüber als Künstler. Das heißt, du bist ja auch einer so einer, wo du denkst, Mélenchon, pourquoi?
Nein, das ist schon eine ziemliche Wurzel. Davon abgesehen, dass, soweit ich seine weltpolitischen Vorstellungen kenne, die Grenze von der Israel-Kritik zum Antisemitismus mit einer gewissen Routine übertrampelt wird, was, da bin ich beleidigt, das schließt Leute aus meinem engeren Sympathiespektrum einmal prinzipiell aus. Und das ist schon, ich meine, es ist erstaunlich, dass es das eigentlich, oder eigentlich ist es erstaunlich, dass es bisher nur in Frankreich sowas gibt. Es ist natürlich ein radikaler, plumper Populismus, den wir aber in Europa bisher nur von rechts kannten oder eigentlich in den letzten Jahrzehnten auch international nur. Und eigentlich ist es etwas, also nicht, dass ich mich jetzt über den freue, aber es ist etwas, wo ich mich schon länger wundere, dass das nicht stärker der Fall ist, weil ja gleichzeitig, also ist auch kein Geheimnis, die Spitzenvermögen schwellen an wie die Bovisten nach dem Regen. Die in den unteren Einkommensbereichen knirscht und krammelt an allen Ecken und Enden. Also diese Wut, die da ist und diese oft ja auch berechtigte Gefühl, zurückgesetzt oder übersehen zu sein oder so, dass sich das bisher überhaupt nicht in sozusagen einen radikalen linken Populismus übersetzt hat, hat mich eh schon länger gewundert. Freuen muss man sich, glaube ich, trotzdem nicht, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Forderungspaket in irgendeiner Weise gerechnet ist, kalkuliert ist, wie man das in irgendeiner Weise stemmen soll, wenn man alles vor allem gleichzeitig macht. Aber darum geht es wahrscheinlich nicht. Es ist aber auch natürlich sehr die Frage, fordern kann man ja vieles. Ja. Ne? Also die ÖVP fordert auch regelmäßig eine Integrationspolitik, weil die letzten 35 Jahre sind es nicht dazugekommen. Wie wichtig der Mélenchon dann tatsächlich in einer Regierung sein wird und wie die ausschaut, werden wir auch noch erleben, aber ich glaube, so wird es nicht kommen, weil das klingt eher, also ich glaube, dass der auch von der Charakterstruktur jetzt, man ein Glück hat, dass der nicht eine absolute Mehrheit hat. Das wäre eher so eine Art französischer Hugo Chavez dann wahrscheinlich. Und das muss man sich auch als den jüngeren Entwicklungen des globalen Kapitalismus tendenziell kritisch gegenüberstehender Mensch wirklich nicht wünschen.
Das ist eine sehr profunde Analyse gewesen. Kurzer Exkurs noch ins sehr, sehr Regionale hinein. In der Steiermark wird ja auch gewählt. 24. November steht jetzt als Tag für die steirische Landtagswahl mehr oder weniger fest. Und in der Steiermark haben wir auch immer eine ganz starke kommunistische Fraktion. Was glaubst du denn, könnte denn da von der Klubobfrau Claudia Klimt weiter oder so als Forderung reinkommen? Steirischer Kommunismus à la Mélenchon?
Also naja, die Volksrepublik Steiermark, denke ich mal, vielleicht gibt es gleich mal also garantierte Kernöl Zuteilungen für alle Steirer, damit es nicht nach Wien rennt oder so, glaube ich, wäre etwas, womit man mal eine gewisse Breitenpopularität, also falls das wirklich macht, möchte ich auch Geld sehen.
Ja, auch geistiges Eigentum ist kollektives Eigentum. Ich glaube, da wirst du nicht wirklich weit kommen. Heute sliden wir richtig durch die Weltpolitik und jetzt sind wir in den Vereinigten Staaten von Amerika angelangt, denn dort kommt jetzt Präsident Joe Biden wirklich, wirklich, wirklich in Bedrängnis, denn es gibt jetzt einen prominenten Menschen, der ihn dazu auffordert, nicht nochmals für das Amt des Präsidenten zu kandidieren, dass eigentlich kein Weg daran für Rücktreten vorbeiführen wird, dass Biden von dieser Kandidatur zurücktreten wird müssen. Es ist nämlich, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Punkt, George Clooney, die hat gesagt, ich liebe Joe Biden als Senator, als Vizepräsident und als Präsident, aber eine Schlacht, die er nicht gewinnen könnte, sei der Kampf gegen die Zeit. Und deswegen, weil eben auch so viele verängstigende Warnsignale ignoriert wurden, müsse Biden jetzt zurücktreten und einer jüngeren Person Platz machen. Und ich habe die Theorie, es ist ganz ehrlich gesagt George Clooney selbst, der Präsident werden möchte. Das Gerücht gab es schon, als er Amal Clooney geheiratet hat. Entschuldigung, dass ich einen Mädchennamen, sofern man Mädchennamen heutzutage noch sagen darf, nicht mehr weiß. Aber da lautete er schon immer, ja, der heiratet eine sehr liberale...
Ich bin sehr gut vernetzt in der Demokratischen Partei.
Ja, heiratet eine liberale Anwältin, um da irgendwie so quasi die Basis zu schaffen. Er war auch von den Filmrollen her prädestiniert, US-Präsident zu werden. Er war Batman, er hat quasi in der amerikanischen Schwarzwaldklinik gespielt. Ich glaube, da kann man Emergency Room da schon irgendwie runtersubsumieren. Später hat er dann die Rolle von Frank Sinatra übernommen in Oceans 11, 12, 13, keine Ahnung, wie weit die Serie dann wirklich gegangen ist. Irgendwann bin ich ausgestiegen. Ich glaube, wir sehen hier wirklich einen Fashion-Posterboy als nächsten US-Präsidenten oder vielleicht noch als übernächsten.
Naja, eher übernächster, nehme ich mal an, weil sogar wenn sich die Demokraten jetzt entscheiden sollten, noch einmal einen Spitzenkandidatenkonvent einzuberufen. Ich glaube, du brauchst ein bisschen mehr Hausmacht, obwohl natürlich vom Sympathiefaktor und natürlich, ich glaube, die amerikanischen Zahnärzte, da könnte man auch republikanische Zahnärzte gewinnen, weil schönere Zähne als George Clooney hat, glaube ich, überhaupt niemand.
Na, ich schon.
Perfekt, das ist aber sowas von. Und der hat aber im Gegensatz zu Leuten wie David Bowie oder so schon in jungen Jahren ein perfektes Gebiss gehabt. Also ich nehme nicht an, dass es ein Porzellanklavier ist. Obwohl es so geht.
Aha, kurzer Einwurf, mein Zahnarzt, der hat gelegentlich zu. Herzliche Grüße an Dr. Christian. Falls wir das nächste Mal bei mir wieder im Mund werkeln, reden wir darüber, ob George Clooney wirklich so schöne Zähne hat. Ich bin mir da
okay,
nicht so sicher, wie Thomas Maurer.
Faktencheck ist ganz wichtig. Ja,
vor allem bei einem Zahnarzt dann.
Zeiten von Fake News. Ja. Nein, es ist sogar in Hail Caesar von den Coen Brothers, ist das sogar so ein bisschen ein Running Gag, dass er immer so grinsend am Spiegel steht und nochmal mit Quietschgeräusche über seine perfekten Zähne drüber rubbelt. Also, ich würde Clooney nicht ausschließen. Es hat ja, früher war immer wieder Robert Redford einer der genannten Kandidaten, dass der mal demokratischer Präsidentschaftskandidat wird. Ich habe sogar, ich glaube, zwei verschiedene Comics, die es aus den 80ern sind und so in einer Zukunft in den 90ern, 2000ern spielen, wo Robert Redford demokratischer Präsident ist. Der hat ja sogar schon Präsidenten gespielt. Ne?
Also ich glaube in irgendeinem Marvel-Film, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Ja.
Auch, ja, genau. Und ist aber jetzt, glaube ich, in der Altersklasse Joe Biden.
Ich glaube sogar noch drüber, ja. Also der hat ihn im Schulhof, ich glaube, nicht genusst, weil er 2-3 Jahre älter war oder so.
Ja, das könnte sein. Aber... Ja, das ist natürlich ein Drama. Also ich habe auch nur Ausschnitte dieser Debatte gesehen, aber ich glaube, ich hätte die ganze auch nicht ausgehalten. Es war wirklich niederschmetternd. Also du hast auf der einen Seite Donald Trump, Jabba the Hutt mit blonder Perücke, der wieder ungebremst lügt, auch ungebremst von den CNN-Kommentatoren. Und halt ist, wer er ist. Also Donald Trump hat insofern nicht enttäuscht. Und Biden war wirklich schockierend. Und ich glaube, am besten, wenn es einer genauer angeht, was das bedeutet und wie man darauf reagieren kann. Ich bin ja großer Fan von Jon Stewart, dem Mann, der sozusagen aus den Late Shows in den Vereinigten Staaten sowas wie was politisch Relevantes gemacht hat, der nach längerem Rückzug wieder mit der Daily Show on Air ist und der hat zur Debatte und der Woche drauf noch einmal einen jeweils, glaube ich, 10, 15 Minuten Monolog hingelegt, der rhetorisch brillant, sehr lustig und trotz des deprimierenden Gegenstands eben sehr lustig ist und sehr kämpferisch. Und das kann ich ans Herz legen. In den Shownoten verlinkst du das vermutlich, weil du ein sehr ordentlicher Mensch bist.
Genau. Und falls Sie schon denken, was erwartet mich da? Das Wort Gerontocracy, also die Diktatur der Alten, eine herrliche Wortschöpfung. Schauen Sie sich das Ganze an, es lohnt sich definitiv.
Jetzt kommt die Werbung.
Wir reden heute schon ganz, ganz viel über Politik und wir müssen uns natürlich auch irgendwann mal die Frage stellen, was haben Mélenchon, was haben Keir Starmer, was haben Trump oder Biden oder vielleicht auch George Clooney für Auswirkungen auf die heimischen Wahlen? Das wollen wir beide demnächst Cor und Publico mit einer Expertin besprechen. Ja, Sie haben nämlich richtig gehört, der Maurer und ich werden uns im Sommer über Experten und Expertinnen einladen in unseren Podcast. Das heißt, da wird dann immer Maurer und Schick und noch irgendwer dabei stehen. Ich will noch nicht alle Namen verraten, aber es sind wirklich Höchstkaräter, die wir da dabei haben werden.
George Clooney ist nicht dabei, nur dass ich es gleich gesagt habe.
Nein, George Clooney ist nicht dabei, aber
es wenn man jetzt so anträgert hätten und er gibt bei uns exklusiv seine Präsidentschaftskandidatur bekannt. Das wäre natürlich, sagt man noch Scoop? Sagt man bei euch in der Medienbranche noch Scoop?
Ja, es gelingt nur relativ selten, weil es die Leute meistens über X oder Facebook oder Insta oder sonst irgendwo selber rauslassen. Aber wir haben einen Mann mit dabei. Ich sag locker, der ist der österreichische George Clooney der Politik irgendwie eine Zeit lang gewesen oder gelesen worden. Behaupte nicht, dass er es von sich selber behauptet, aber wir werden es mit ihm besprechen. Aber
der Vergleich war immer ein auch Hollywood-Superstar, aber älteren Boyers.
Sagen wir wer? Gary Cooper?
Na, Humphrey Bogart wurde immer wieder genannt.
Humphrey Bogart. Wir fragen eben, ob er mehr Clooney oder mehr Bogart ist, aber er ist es ja nicht, den wir live haben. Denn am 7. September sind wir beide live beim nächsten Podcast-Festival der Kleinen Zeitung in Wien. Und da haben wir Sie auf der Bühne. Vielleicht fällt dir auch eine Schauspielerin ein. Du kannst jetzt ganz kurz nachdenken, während ich sie ankündigen werde, mit der du sie vergleichen könntest. Sie war nämlich dritte Präsidentin des österreichischen Nationalrats, war Bundessprecherin bei den Grünen und ist eben, wie gesagt, bei uns auf der Bühne und mit uns und natürlich Ihnen, so Sie im Publikum sind, über heimische Politik eine Stunde, vielleicht auch eine noch länger darüber hinaus zu diskutieren. Doktorin Eva Klawischnik, ich freue mich wirklich sehr, sehr drüber, dass sie uns zugesagt hat zu dieser Live-Show. Hast du schon eine Schauspielerin, mit der man sie irgendwie einordnen könnte? Ist sie die Audrey Hepburn? Keine Ahnung.
Das wäre eher die Randy Wagner gewesen, glaube ich. Ich denke noch drüber nach.
Wir denken drüber nach, spätestens am 7. September wissen wir das dann. Falls Sie jetzt schon einfach angetriggert sind und fix angefixt sind und kommen wollen, schauen Sie rein in die Shownotes. Die Tickets gibt es bereits zu kaufen und natürlich gibt es auch einige andere Podcasts, die man sich auch anhören könnte, falls Ihnen unseren nicht reicht, was ich mir nicht vorstellen kann.
Nein, ich höre eigentlich nur unseren.
Ich weiß. Seit einem Vierteljahrhundert bin ich bei der Kleinen Zeitung. Das ist aber nicht das einzige Jubiläum, das in diesem Jahr gefeiert wird, sondern es wird auch 25 Jahre Jungbauernkalender gefeiert.
Oh!
Ja. Kennst du eine Jungbäuerin, die irgendwann mal jung war und jetzt nicht mehr jung ist, aber damals vielleicht im Kalender war?
Nein, Kalenderbäuerinnen kenne ich keine, aber ich fände es natürlich im Zuge von Body Positivity und Anti-Ageism cool war gewesen, wenn es alle von vor 25 Jahren noch einmal fotografiert hätten.
Ja, das wäre tatsächlich cool. Bekannter von mir ist mittlerweile erfolgreicher IT-Unternehmer, hat sich damals im Mais geregelt. Also nicht in der Maisstauden, sondern wirklich schon im gedroschenen Mais. Warum auch immer, aber irgendein Fotografin wird es ihm halt gesagt haben.
Du der Biosprit herstellen draußen.
Ich weiß nicht, weil ich mag jetzt seinen Namen nicht nennen, weil ich habe keine Ahnung, ob ihm die Episode eigentlich peinlich ist in seinem Leben, aber nicht. Ich kenne übrigens aber auch eine Jungbäuerin, die drinnen war, die ist mittlerweile ÖVP-Landtagsabgeordnete in Kärnten.
Ja, und trotzdem möchte ich nochmal nachhaltig, ich hätte gern zum 25-jährigen Jubiläum die von vor 25 Jahren alle in der gleichen Pose wieder fotografiert.
Ja, Tiere müssten es vermutlich andere sein, weil die sind vermutlich mittlerweile geschlachtet und gegrillt worden. Aber über Grillgut und Schlachten und Essverhalten der Österreicherinnen, würde ich sagen, unterhalten wir uns in einer der nächsten Episoden.
Ja, aber das ist ja, der Kommissar Rex war ja auch nicht nur ein Hund.
Nicht? Ja? Nicht?
Es waren viele, viele verschiedene, die halt, also Hund, die zuschauen, wären wahrscheinlich verwirrt gewesen, weil es immer wer anderes ist. Also den Hunden wäre es aufgefallen, aber uns Menschen nicht.
Aha, ich habe gedacht, man hat immer nur einen Moretti und einen Gedeon Burkhardt und die weiteren, die Elke Windkens und so ausgetauscht. Nein,
nein, die sind immer auf ein professionelles Team von Rexen getroffen.
Ah, schau, man lernt nie aus. Und falls Sie sich immer gefragt haben, was ist öffentlicher Bildungsauftrag in einem Podcast, die letzten 2,5 Minuten von Thomas Maurer waren das jedenfalls.
Ich möchte trotzdem die vorzeitige Verleihung der Professorenwürde ausschlagen.
Ja, falls Sie noch etwas leichtere Unterhaltung brauchen, den Link zum Shooting des Jungbauern-Videos stelle ich Ihnen in die Shownotes rein. Und darüber sagen wir jetzt einfach nichts mehr, sondern breiten den Mantel des Schweigens, würde ich behaupten, oder?
Gerne.
Tschüss und schleicht ab.